Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich hoffe, du verbringst einen schönen Tag und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Heute möchte ich über ein Thema reden, von dem ich vor ein paar Jahren zu 100% sicher war, dass ich niemals freiwillig darüber reden würde, weil es mich zumindest in der Schule null interessiert hat. Aber jetzt während Corona ist das Thema immer mehr in den Vordergrund gerückt, wie ich finde. Und als ich mich jetzt mehr damit beschäftigt habe, ist mir aufgefallen, dass der Fakt, dass ich das Thema in der Schule so wahnsinnig unspannend fand, meine Lehrerin war, die alles einfach dermaßen uninteressant rübergebracht hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht um den Generationenaustausch bzw. den Generationenkonflikt, der dadurch auch entstehen kann. Es gibt ja verschiedene Generationen in einer Gesellschaft, logisch. Aber desto älter Menschen werden, aufgrund des medizinischen Fortschrittes, desto mehr Generationen leben zu derselben Zeit. Und jede Generation hat ja irgendwie gewisse Eigenschaften, gewisse Sachen, die sie miteinander verbindet. Einfach nur durch den Fakt, dass sie zur selben Zeit aufgewachsen sind und zur selben Zeit vor verschiedenen Herausforderungen gestoßen sind. Zum Beispiel verbindet die Generation, die jetzt zur Schule geht, dass sie eine Zeit lang aufgrund einer weltweiten Pandemie nicht zur Schule gehen konnten, auf Homeschooling umsteigen mussten und deshalb die Zeit in der Schule ganz anders wertschätzen als die Generation, die schon vor der Pandemie mit der Schule fertig war. Die Schule wird also nicht zu 100% ein Ort, der nervt, sondern bringt auch positive Dinge mit sich. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Ein anderes Beispiel wäre die Kriegsgeneration. Die Menschen, die während des Krieges zusammen als Soldaten dienten, wissen untereinander, vor was für Herausforderungen sie oft gestoßen waren. Keine andere Generation, die das nicht erlebt hat, kann das so nachvollziehen, wie sie das untereinander verstehen. Diese Lebenssituation, die eine Generation verbindet, beeinflusst natürlich auch, wie diese Generation tickt. Ganz banales Beispiel: Die Generation, die auch den Krieg miterlebt hat, ist härter drauf als die, die das nicht mehr getan hat. Aber was gibt es jetzt, 2020, für verschiedene Generationen? Also, es gibt verschiedene Arten, die Generationen einzuteilen, aber ich habe jetzt mal die am häufigsten vorkommen, herausgesucht. Und da beginnen wir gleich mit den Babyboomern. Das sind Geburtsjahre 1946 bis 1964, also die Generation, die jetzt langsam in Pension geht. Sie ist zwischen 56 und 74, und ihre Generation wird oft mit dem Begriff Workaholic in Verbindung gebracht. Sie sollen die Arbeit sehr in den Vordergrund gestellt haben. Sie wollten sich eine Art Reichtum erarbeiten. Ein eigenes Haus, eine eigene Waschmaschine, ein eigenes Auto stehen im Vordergrund und sind eben das ein wichtiges Ziel für diese Leute. Man möchte Wohlstand. Dann gibt es die Generation X, das sind Geburtsjahre 1965 bis 1979. Sie sind jetzt also zwischen 40 und 55 und gelten als ambitioniert, ehrgeizig und stellen die Arbeit nicht mehr so stark in den Mittelpunkt ihres Lebens wie die Babyboomer. Die Arbeit ist ein Mittel zum Zweck. Aber anders als bei den Babyboomern möchte man sich ein schönes Leben gönnen können, in den Urlaub fahren, schöne Erlebnisse erleben. Und dafür muss man arbeiten, um sich dann auch eine schöne Freizeit gestalten zu können. Die Generation X ist auch zunehmend besser ausgebildet und es entsteht durch den technologischen Fortschritt auch neue Berufe, für die man eben ein gewisses Know-how benötigt. Die nächste Generation sind die Millennials oder Generation Y. Das sind Geburtsjahr 1980 bis 2000. Diese Generation ist die, die zurzeit langsam in den Arbeitsmarkt integriert wird. Es gibt einen gewissen Wohlstand, der sich über die Generationen angehäuft hat und somit stehen auch ganz andere Werte im Vordergrund dieser Generation. Es geht jetzt nicht mehr darum, sich irgendwann eine Waschmaschine leisten zu können, sondern darum, im Beruf glücklich und zufrieden zu sein. Man möchte keine Work-Life-Balance, sondern einen Work-Life-Blend, also eine Vermischung, die angenehm ist. Die Arbeit und die Freizeit verlaufen irgendwie ineinander. Dabei soll die Arbeit auch Spaß machen und Geld steht nicht mehr so sehr im Vordergrund, wie es für die vorigen Generationen war. Selbst wenn es trotzdem noch wichtig ist, also versteht mich nicht falsch, aber es ist eben nicht das einzige Ziel. Dann gibt es die Generation Z, die ist seit 2000, also seit dem Jahrgang 2000, diese Generation ist die erste, die mit den neuen Technologien aufgewachsen ist. Also das Internet und Smartphones gehören zu ihrem Leben fix dazu. Die Generation hat ihr Hauptinteresse nicht darauf gelegt, den höchsten Wohlstand zu erzielen, sondern es geht auch vermehrt um andere Ziele. Es wird auch von Unternehmen an neuen Arbeitskonzepten gearbeitet und ausprobiert. Dabei spielt die digitale Vernetzung eine wesentliche Rolle und in dieser fühlt sich die Generation auch sehr wohl, also sehr plakativ gesagt jetzt. Es geht auch zunehmend um Selbstoptimierung, die über den Beruf herausgeht. Man kümmert sich nicht mehr nur um den Beruf. Das eigene Glück, eigene Interessen stehen genauso im Mittelpunkt. Und schon da sieht man einen Unterschied zu der Generation Y, denn in der jüngsten Generation wird Beruf und Freizeit wieder mehr voneinander getrennt. Auch auf genügend Freizeit wird Wert gelegt. Die ältesten Vertreter dieser Generation sind jetzt 20, also gibt es da noch nicht so viel Forschungsmöglichkeit, aber es gibt bereits Studien, die daran arbeiten und das waren deren Ergebnisse. Wenn man sich die Werte dieser verschiedenen Generationen genauer ansieht, merkt man, dass ein Ansteigen im allgemeinen Wohlstand auch eine Verschiebung der Werte mit sich bringt. Die Babyboomer haben gearbeitet, um sich materielle Dinge wie Waschmaschinen leisten zu können. Die Generation darauf wollte dann auf Urlaub fahren und die Generation Z möchte ihr Leben so gestalten, dass sie sich bestmöglich optimieren können und auch glücklich sein können. Diese ganzen Einteilungen sind sehr schematisch und es gibt immer Menschen, die so oder so sind. Jeder Mensch ist anders, aber das sind halt solche Trends, die man beobachten kann. Also bitte kein Hate, das wäre sehr nett. Das sind also die Generationen, die zur Zeit in ein und derselben Zeit, 2020, leben. Aber eigentlich gleichzeitig sehr in ihrer eigenen Welt und in ihren eigenen Weltvorstellungen leben. Doch trotz potenziellen Konflikten, die zwischen verschiedenen Generationen entstehen können, sind sie für die Funktion und den Aufbau unserer Gesellschaft sehr wichtig. Unsere Gesellschaft beruht auf dem Prinzip des Generationenaustausches und des Generationenvertrages. Der ist deshalb so wichtig, weil man sich ja auch absichern muss, dass, wenn man alt ist, sich jemand um einen kümmert. Und spätestens hier bin ich dann in der Schule eingeschlafen. So ändern sich eben gewisse Interessen. Die Definition von Generationenvertrag ist uns, glaube ich, allen bekannt. Also die einleuchtendste Definition oder die einfachste, die ich dazu gefunden habe, ist, dass Generationenvertrag in der umlagefinanzierten Rentenversicherung ein geltender Grundsatz ist, dass die im Arbeitsleben stehende Generation die Renten für die Generation der Rentner erarbeitet. Also die Menschen, die arbeiten, zahlen die Renten von denen, die nicht mehr arbeiten können, weil sie sich schon in Pension befinden und weil sie ja auch für ihre Vorgeneration eingezahlt haben, also sie noch gearbeitet haben. Es ist also eine Art Solidaritätspakt. Wir kümmern uns um euch, damit uns irgendwann mal auch geholfen werden kann. Es ist eine ziemlich nette und süße Idee eigentlich. Es gibt einen Begriff, der lautet Generativität und Wikipedia beschreibt diesen so, dass das die menschliche Fähigkeit ist, um das gegenseitige Angewiesensein der Generationen zu wissen, dies als individuelle bzw. kollektive Verantwortung aufzufassen und im individuellen bzw. kollektiven Denken und Handeln zu berücksichtigen. Generativität beschreibt insofern die Fähigkeit zur Sorge und Fürsorge für Menschen einer anderen Generation. Die Fürsorge kann ganz verschieden aussehen. Zum Beispiel gibt es tatsächlich Studien, die besagen, dass ältere Menschen auf der Arbeit kollektiver werden und ihr Wissen gerne mit ihren jüngeren Kollegen teilen. Sie möchten ihr gesammeltes Wissen weitergeben. Doch auch in der Kinderbetreuung melden sich immer öfters ältere Menschen, die wohltätig helfen wollen und eben Kinder betreuen. Es ist aber, finde ich, auch wichtig, hier dazu zu sagen, dass Generativität nur dann funktioniert, wenn auch die politischen Verhältnisse halbwegs passen oder in Ordnung sind oder ruhig sind. Beispielsweise, wenn Krieg herrscht, dann hat keiner so richtig Zeit, sich darum zu kümmern, besonders solidarisch gegenüber anderen Generationen zu sein, weil er einfach darauf schauen muss, irgendwie über die Runden zu kommen. Der Fakt, dass es Generativität gibt, ist also irgendwo auch ein Zeichen dafür, dass es unserer Gesellschaft im Großen und Ganzen gut geht. Und das ist doch auch ganz schön. Auch Tiere setzen die Mitglieder ihrer Gruppe so ein, dass jeder das macht, was er am besten machen kann. Und da Ältere nicht mehr so stark und fit sind, werden diese sich zum Beispiel um den Nachwuchs kümmern. Es ist eine Art Arbeitsaufteilung, die auch Tiere benutzen, um so gut wie möglich die Kapazitäten der Herde nutzen zu können. Und wenn wir schon bei diesem kurzen Ausflug in die Biologie sind, dann bleiben wir da doch ganz kurz. Wenn Wale sich ihre Kapazitäten danach aufteilen, dass die Omas sich zum Beispiel um ihre Enkel kümmern, weil sie nicht mehr genug Kraft haben, um effektiv auf die Suche nach Nahrung gehen zu können, dann bedeutet das auch, dass diese Tiere ein Bewusstsein dafür haben müssen, wie alt sie sind, beziehungsweise dass die Zeit vergeht und dass sie auch ihre Fähigkeiten mit der Zeit verändern. Sie werden alt und merken das. Sie haben ein Bewusstsein dafür. Sie akzeptieren es sogar und gehen aufgrund dessen auch zum Beispiel nicht mehr jagen, sondern bleiben an der Oberfläche und schwimmen mit den Jungen herum, bis die stärkste Generation aus der Tiefe zurückkommt und Nahrung bringt. Das machen Wale tatsächlich so. Das Bewusstsein für Generationen ist also auch bei Tieren ausgeprägt. Die schwächeren Generationen werden von den stärkeren unterstützt. Als Dankeschön dafür, dass sie als Kind gefüttert wurden, und um abzusichern, dass sie auch in Zukunft von den Jungen gefüttert werden, wenn sie dann alt sind. Als ich das gelesen habe, war ich so berührt irgendwie. Es ist doch so, dass Tiere ein viel stärkeres Bewusstsein für ihr Leben haben, sich selbst und auch so etwas wie Zeit haben. Außerdem können sie vorausdenken. Sie vertrauen ja im Voraus darauf, dass die Jungen sich irgendwann um sie kümmern werden, wenn sie dann alt sind. Sie wissen, dass sie mit der Zeit alt werden. Diese Fähigkeit wird oft fälschlicherweise nur Menschen zugeschrieben und das ist sehr schade, finde ich. Aber kommen wir jetzt trotzdem wieder zurück zum Menschen und ihrem Generationenvertrag. Dieser Vertrag sollte in der Regel auch problemlos funktionieren. Aber warum wird er dann in der jetzigen Zeit immer öfters zum Bestandteil von hitzigen Debatten? Schauen wir uns das mal genauer an. Idealerweise ist es so, dass viele junge Leute für wenige Alte einzahlen. In der Regel, wenn man die Sache logisch betrachtet, sterben im Laufe der Zeit in einer Generation immer mehr Menschen. Einige an Unfällen, andere an einem natürlichen Tod und so weiter. Am Ende wären es dann viele junge Leute, die neue Generation, wo noch keine Menschen gestorben sind, die sich um wenige Alte kümmern müssen, weil ja von denen schon ein paar gestorben sind. Doch dieses Konzept funktioniert nur in der Theorie. Denn der demografische Wandel, also die Entwicklung der Bevölkerung und somit auch der Zahl an Menschen in einer Bevölkerung, ist nicht in jeder Generation gleich. Es gibt immer wieder Krisen, die die Bevölkerungszahl beeinflussen und aufgrund denen gibt es dann auch ungleich viele Menschen in verschiedenen Generationen. Ein bekanntes Beispiel ist die Babyboomer-Generation. Einige Jahre nach dem Krieg, als die Verhältnisse wieder etwas sicherer waren, haben sich wieder mehr Menschen getraut, Kinder zu bekommen. Das löste einen Boom an Geburten aus. Und deshalb gibt es in der Generation Boomer mehr Menschen als beispielsweise jetzt in der Generation Z. Dazu kommt, dass Frauen sich jetzt zunehmend auf ihre Karriere konzentrieren und nicht auf die Familiengründung, was auch ein Faktor für die niedrige Geburtenrate für die Generation Z ist. Das ist jetzt sehr schematisch dargestellt. Die Sache ist komplizierter als das, aber das ist jetzt nur für das Verständnis. Diese Babyboomer-Generation kommt jetzt aber langsam in das Alter, in der sie in Pension gehen, und gleichzeitig gibt es immer weniger junge Leute, die für sie oder diese Pensionisten arbeiten können. Es entsteht also ein Ungleichgewicht und zu wenige Junge müssen sich quasi um zu viele Alte kümmern. Das kann sowohl junge als auch alte Leute belasten. Einerseits haben junge Leute Angst, dass sie es nicht schaffen, so viel für die Alten einzuzahlen, dass es ihnen auch reicht und sie deshalb vielleicht mehr von ihrem Geld abgeben müssen oder mehr arbeiten müssen, damit Geld eingewirtschaftet wird. Andererseits haben eben die Alten Angst, dass sie nicht genügend Pension bekommen, um gut über die Runden zu kommen. Und dazu kommt eine relativ unfaire Sache, und zwar hat ja die Generation Babyboomer auch ihr ganzes Leben für Ältere eingezahlt. Und der Fakt, dass sie sich jetzt um ihre Rente sorgen müssen, macht, dass diese sich auch ein bisschen veräppelt fühlen. Sie haben ihr ganzes Leben für andere Geld gezahlt und haben jetzt Angst, dieses Geld nicht zurückzubekommen. Was für einen Einfluss hatte jetzt Corona auf das Verhältnis zwischen den Generationen? Erstmal das Positive. Die steigende Solidarität, von der man vor allem am Anfang der Corona-Krise immer mehr gehört hat. Es gab immer mehr Solidarität gegenüber Älteren. Junge Leute haben sich um Ältere gekümmert, haben sich für Ältere eingesetzt, sind für sie einkaufen gegangen oder haben ihnen Medikamente gebracht, damit sie so wenig wie möglich aus dem Haus gehen müssen. Auch in den sozialen Netzwerken machen Sprüche wie "Wir schützen Oma und besuchen sie deshalb dieses Jahr nicht" die Runde. Man wollte also den Menschen, die von dem Virus am meisten betroffen sind, die Risikogruppe schützen und ihnen so gut wie man nur kann helfen. Und jetzt das Negative. Junge Leute fragen sich jetzt am Ende oder am Anfang der Lockerungen eigentlich immer mehr, warum sie leiden müssen, weil sie sich für eine andere Generation unfreiwillig opfern. Es fragt sie ja niemand, ob sie die Ausgangsbeschränkungen befolgen wollen oder nicht. Es sind die Jungen, die an der Corona-Krise und vor allem in Zukunft am längsten leiden werden, wirtschaftlich gesehen, denn wie starke psychologische Auswirkungen die Krise auf Menschen hat und für wen die Auswirkungen schlimmer sind als für andere, ist sehr schwierig zu messen und möchte ich eigentlich auch gar nicht tun, weil das extrem in das Persönliche eingreifen würde. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber eines kann ich sagen, es breitet sich auch die Ansicht aus, dass es unverständlich zu sein scheint, warum junge Leute auch zu Hause bleiben müssen, wenn ja der Virus nur Ältere, die Risikogruppe, betrifft. So quasi, warum können nicht einfach nur die Alten zu Hause bleiben und wir leben unser normales Leben weiter? Ist es in Ordnung, dass junge Leute mit massiven Einschränkungen wirtschaftlicher Natur, die sie noch sehr lange begleiten werden, leben müssen, weil die ältere Bevölkerung vielleicht krank werden könnte? Viele Leute denken sich jetzt vermutlich so, ja, natürlich muss man die Schwachen unterstützen, aber wenn es sich um viele Leute handelt, die so denken, dann denken eben nicht alle so. Und auch die Anliegen der wenigen Menschen, die anders denken, würde ich gerne in Betracht ziehen. Ganz egal, ob man es in Ordnung findet, sich für Ältere zu opfern und deshalb zum Beispiel in Quarantäne lebt oder eher sagt, man muss auch an Junge denken und deshalb zum Beispiel die Einschränkungen bisschen lockerer oder bisschen schneller lockern möchte. Eines würde ich dazu noch gerne sagen, was oft in die Diskussion eingebracht wird, aber eigentlich falsch ist und deshalb auch wichtig zu erwähnen ist, ist, dass man nicht einfach sagen kann, dass alte Menschen an Corona sterben und junge nicht. Deshalb kann man auch nicht einfach die Alten wegsperren und junge Leben weiterleben lassen. Vor allem auch deshalb nicht, weil ja auch junge Menschen an Corona sterben. Es sind auch schon zwei Fälle in Südamerika bekannt, wo infizierte Kinder zur Welt gekommen sind. Es sind also nicht nur die Alten von dem Virus betroffen. Zugegeben, diese zwei Kinder leben jetzt weiter und sind nicht in Lebensgefahr. Trotzdem ist der Virus auch unter jungen Leuten und sogar Kindern verbreitet. Dabei ist aber auch wichtig zu sagen, dass man von der Verfassung her nicht einfach sagen kann, man sperrt eine Risikogruppe weg und sie darf nicht raus, weil jeder Mensch dieselben Rechte hat. Das wäre verfassungswidrig. Wenn man jetzt mal von dem ganzen Coronavirus wegsieht, kann man aber auch so eine steigende Spannung zwischen den Generationen erkennen. Ihr habt vermutlich schon von dem Trend Okay-Boomer gehört. Er ist 2019 viral gegangen. Es handelt sich dabei um einen Ausspruch, den junge Leute verwenden, wenn sie von den älteren Generationen, also den Babyboomern, kritisiert werden. Die Kritik der Älteren an den Jüngeren kann vielfältig sein. Es kann um Kritik in Bezug auf den Klimawandel, den technischen Fortschritt oder zu allen möglichen aktuellen Themen gehen. Junge Leute haben zunehmend einfach keine Lust auf eine Diskussion mit den Babyboomern und akzeptieren einfach die Kritik, ohne sich tatsächlich an sich heranzulassen. Also sie lassen die Kritik nicht richtig an sich ran, indem sie dann einfach sagen, okay, Boomer. Sie lassen sich also auf keine Diskussion mehr ein. Und das ist ganz interessant, denn das bedeutet auch, dass junge Leute akzeptieren, dass man die Älteren und ihre vorgeformten Meinungen und Stereotype nicht mehr ändern kann. Alte Menschen eben. Ich würde gerne noch einen Gedanken einbringen. Alte Menschen sind alt. Das bedeutet, sie haben schon lange gelebt und haben schon einige, vielleicht auch anstrengende Lebensjahre hinter sich. Der menschliche Körper kann nicht für immer zu 100% gut funktionieren. Er verliert gewisse Fähigkeiten. Das Immunsystem wird schwächer und man wird schneller krank. Ältere Menschen werden schneller krank. Bedeutet das nicht auch, dass ältere Menschen generell und immer zur Risikogruppe gehören? Und hätte man sie daher nicht schon vorher, also vor Corona, extra schützen müssen? Muss man alte Menschen vor möglichen Risiken schützen, nur weil sie alt sind? Oder soll man einfach akzeptieren, dass ältere Menschen einfach eher krank werden als junge, fitte Menschen, sie aber deshalb keine extra Bevormundung brauchen, sondern sich auch im Alter um ihre eigene Gesundheit kümmern können? Sollte man nicht einfach akzeptieren, dass man am Ende seines Lebens eben am Ende seines Lebens ist? Ich habe das Gefühl, Menschen wollen einfach dem eigenen Tod entfliehen und deshalb Alte immer älter und älter werden lassen. Das kann man ja auch als einen lieben Gedankengang sehen, aber sollte ein mündiger Bürger nicht irgendwie selbst dazu in der Lage sein zu entscheiden, wann er stirbt und wie er sich um seine Gesundheit kümmert? Irgendwann muss man sterben. Wann der richtige Zeitpunkt ist, sollte nicht die Gesellschaft oder die Regierung entscheiden, sondern jeder Einzelne für sich, oder? Wer sagt, dass es unbedingt das Schönste ist, unendlich alt zu werden? Wenn man gebrechlich ist und sich nicht mehr um sich selbst kümmern kann, andere einen füttern oder später vielleicht sogar die Windel wechseln müssen, wer sagt denn, dass das schön ist? Wer sagt, dass jeder Mensch das Ziel haben muss, so lange wie es nur irgendwie biologisch möglich ist, zu leben? Ein kleines Gedankenexperiment. Wenn man im Koma liegt und sich nicht mehr bewegen kann, nicht essen, nicht sprechen, nicht selbstständig aufs Klo gehen kann, nicht einmal die Augen öffnen kann, künstlich beatmet wird, also wirklich eigentlich nichts macht. Nur Maschinen zeigen einem an, dass in diesem Menschen noch so etwas wie ein Leben ist. Meine Frage ist jetzt, lebt diese Person noch? Man kann nicht wirklich wissen, ob diese Person noch ein Bewusstsein hat, weil man ja auch nicht mit ihr reden kann. Nehmen wir mal an, die Person hat kein Bewusstsein mehr. Was ist es dann, was da noch lebt. Einfach nur Organe, die eine beschränkte Art von Arbeit leisten. Und wenn diese Person noch ein Bewusstsein hat und sie lebt 10 Jahre im Koma mit geschlossenen Augen vor sich hin, dann ist dieser Person doch bestimmt auch langweilig, oder? Stellt euch mal vor, ihr könnt absolut gar nichts machen und vegetiert so vor euch hin. Ist das dann wirklich noch ein Leben? Und mit welchem Recht entscheiden jetzt andere darüber, dass dieser Körper weiter an Maschinen angeschlossen bleibt und durch diese Maschinen eine Art Leben für diesen Menschen ermöglicht wird? Ist dieser Mensch jetzt nicht gefangen in einem Körper? Dieses Thema ist jetzt ein bisschen eskaliert, aber wenn wir jetzt schon mal so weit sind, würde ich gerne noch eine Frage stellen, die vermutlich die ganze Diskussion noch mal 100-mal dynamischer macht. Sorry, ich wusste nicht, wie ich das jetzt anders beschreiben sollte. Aber diese eine Frage ist, wenn Menschen jetzt an einer Maschine hängen, im Spital leben und jeden Tag betreut werden müssen, sind das ja erhebliche Kosten, die da ausgegeben werden. Es sind also unheimliche Kosten, die auch unser Gesundheitssystem belasten. Ist es in Ordnung, so viel Geld in halbtote Menschen zu pumpen? Das war jetzt meine ziemlich zynische Frage. Das ist jetzt ein sehr schwieriges Thema und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn du mir deine Meinung dazu sagst. Gerne auch auf Instagram. Ich heiße auch da ein paar kleine Gedanken. Kommen wir aber nochmal ganz kurz auf eine Grundsatzfrage zu dem Eingreifen der Regierung, des Staates in das Leben jedes Einzelnen zu sprechen. Nämlich auch in Bezug auf die jetzige Corona-Krise. Wenn jemand ein schwaches Immunsystem hat, ist es dann überhaupt legitim, sie dann extra zu schützen? Denn schützen klingt ja erstmal sehr nett, aber das ist auch eine Einschränkung und man gibt in gewisser Weise einen Teil seiner Freiheiten ab, um jemanden anderen darüber entscheiden zu lassen, was für einen richtig ist und was nicht. Doch wenn du jetzt krank bist, bist du dann nicht die einzige Person, die letztendlich darüber entscheidet, was dir gut tut und was nicht? Ich meine, natürlich kann dir zum Beispiel ein Arzt Tipps geben, eine Diagnose stellen und so weiter, aber im Endeffekt bist du die Person, die sagt, wie du dich fühlst. Wenn du dich mit einem Riesenkrebs in der Brust wohler fühlst, als wenn du jetzt die ganzen Strapazen einer Chemotherapie auf dich nimmst, aber deshalb vermutlich früher sterben wirst, dann ist das deine Entscheidung, nicht wahr? Kann dich jetzt jemand dazu zwingen, eine Chemotherapie zu machen? Die Frage ist also, wo fängt Bevormundung an? Bevormundung bedeutet, dass man mundtot gemacht wird. Man nimmt anderen Menschen die Möglichkeit, ihren Mund selber zu benutzen. Sie haben einen Mund, der vor ihrem Mund für sie spricht. Doch gehört es nicht zu den Grundrechten jedes einzelnen Menschen, für sich selbst zu reden? Wie sieht die Lage zu diesem Thema jetzt aus? Wie handhabt die Regierung zurzeit die Frage der Kranken und ihren Heilungen? Während den stärkeren Grippephasen gibt es immer Empfehlungen für Vorerkrankte oder ältere Menschen, besser auf sich aufzupassen. Doch das sind nur Empfehlungen, die kann man befolgen oder auch nicht. Es sind keine Einschränkungen und man kann selber entscheiden, ob man sich an diese Empfehlungen hält oder eben nicht. Diese Empfehlungen beziehen sich auf deinen Lebensstil, deine sportlichen Aktivitäten, deine Ernährung und so weiter. Es wird dir aber kein Essensplan zugeschickt, den du zu befolgen hast. Ich höre immer wieder von älteren Leuten, auch meine Oma gehört zu diesen, die sagen, sie haben ihr ganzes Leben schon hinter sich. Wenn es Corona ist, an dem sie jetzt sterben, dann ist es eben so. Ich bin jetzt 80 und an irgendwas muss ich ja früher oder später sterben, wenn ich an dieser Stelle meine Oma zitieren darf. Welches Recht hätte ich jetzt, mich in das Verhältnis meiner Oma mit ihrem Tod einzumischen? Das ist eine Frage, die absichtlich zynisch formuliert ist, die aber auf eine wichtige Diskussion öffnet. Wer entscheidet darüber, ob eine Person sterben darf oder nicht? Warum steht es überhaupt zur Diskussion, dass jemand anderes über den Tod einer Person entscheiden darf? Prinzipiell würde man meinen, dass das jeder für sich selbst entscheiden darf. Doch genau das machen wir in der Corona-Krise. Wir schützen die Risikogruppe. Durch diese Einstellung stellen wir uns als die Netten dar, die die Armen und Gebrechlichen schützen, aber zugleich nehmen wir ihnen die Freiheiten, über ihre Gesundheit selbst zu bestimmen. Machen wir nochmal kurz ein Gedankenexperiment. Wenn jemand stirbt, dann können verschiedene Ursachen diesen Tod ausgelöst haben. Nehmen wir das Beispiel von einer Person, die an Lungenkrebs stirbt. Wen könnte man für diesen Tod jetzt schuldig machen? Eigentlich ja niemanden. Manche Menschen sterben halt an Lungenkrebs, so wie andere an einem Schlaganfall sterben. Wenn jemand zu einer Risikogruppe gehört und diese Person anfälliger als andere für Lungenkrebs ist, dann kann sich diese Person ja informieren, sich richtig schützen und so weiter. Aber es scheint unrealistisch, dass der Staat sich in seinen Lungenkrebs einmischt. Nicht nur der Staat wird sich nicht in seinen Lungenkrebs einmischen, auch die restliche Bevölkerung wird sich womöglich nicht um das Leben jedes einzelnen an Lungenkrebs erkrankten Patienten kümmern. Und gerade bei Lungenkrebs ist es ganz im Gegenteil. Es werden sogar Zigaretten verkauft, die erwiesenermaßen auf die Entwicklung von Lungenkrebs wirken. Weiters darf ich daran erinnern, dass es erst vor relativ kurzer Zeit beschlossen wurde, dass man in Cafés und Restaurants nicht rauchen darf. Gerade die FPÖ und damals noch Strache haben bis zum Schluss dafür gekämpft, dass Rauchen in Cafés weiterhin erlaubt ist. Doch in verrauchten Räumen zu sitzen, fördert Lungenkrebs. Und jetzt wollen sich Menschen ebenso stark für die Gesundheit der Bevölkerung einsetzen und beschließen ein Gesetz nach dem anderen, um die Risikogruppe zu schützen. Ist das nicht ein bisschen widersprüchlich? Wie kommt es, dass wir bei Corona so stark in den individuellen Bezug jedes Einzelnen zu seinem Körper eingreifen und bei anderen Krankheiten wie Lungenkrebs nicht? Und noch etwas, es sterben weltweit jährlich 1,6 Millionen Menschen an Lungenkrebs. An Corona sind bis jetzt weltweit 333.000 Menschen gestorben. Jeden Tag sterben weltweit ca. 300.000 Menschen. Man muss also die Zahlen auch in Relation sehen. Wenn ich sage in Relation, meine ich, man muss die Prozentzahl an Erkrankten mit der Härte der Beschränkungen und des Eingreifens zusammensetzen. Es sind bis jetzt ungefähr, nicht ganz, aber ungefähr so viele Menschen an Corona gestorben, wie auf der ganzen Welt insgesamt jeden Tag Menschen sterben. Wenn es möglich ist, dass man für Corona so starke Einschränkungen macht, dass wir in eine soziale, wirtschaftliche und politische Krise fallen, die uns noch sehr lange begleiten wird, dann muss man auch schauen, ob es rein mathematisch und logisch gesehen von den Prozentzahlen her nicht auch bei anderen Krankheiten stärker eingegriffen werden müsste. Man müsste auch für viele Krankheiten viele Beschränkungen einführen, sonst passt das verhältnismäßig nicht zusammen. Es ist unverhältnismäßig. Und wenn man sagt, man soll für andere Krankheiten nicht auch so viele Einschränkungen machen, dann muss man auch konsequent sein und einsehen, dass die Einschränkungen, so wie sie jetzt sind, zu hart sind. Wenn du jetzt sagst, nein, das geht gar nicht, jeder Kranke oder Alte muss gerettet werden, koste es, was es wolle, dann ist das ein super lieber Gedankengang und danke für solche lieben Menschen. Aber ich muss wieder mit der Verhältnismäßigkeit kontern. Inwiefern ist es konsequent, für einen Corona-Patienten, der im Sterben liegt, die ganze Wirtschaft lahmzulegen und für einen Lungenkrebspatienten nicht? Dieses Thema kann vermutlich viele Emotionen bei Menschen verursachen, gerade wenn jemand vielleicht gerade einen Corona-Fall oder einfach einen kürzlich verstorbenen Menschen in der Familie hat. Aber auch von diesen Menschen würde mich deren Meinung sehr interessieren. Ich weiß, es waren jetzt mehrere Themen, die irgendwie so zueinander geführt haben. Ich hoffe, dass es trotzdem halbwegs übersichtlich war. Aber was hältst du von dem Thema Generationenkonflikt, mit dem ich eigentlich gestartet hatte? Aber auch von der Verhältnismäßigkeit der Corona-Beschränkungen und der Einschränkung der Freiheit im Namen der Gesundheit. Findest du das in Ordnung oder nicht? Ich würde mich wirklich sehr über Feedback freuen. Gerne auch auf Instagram. Wie gesagt, ich heiße dort auch ein paar kleine Gedanken. Ansonsten hoffe ich, dass dir die Folge gefallen hat und wünsche dir noch einen schönen Tag und alles Liebe und hoffe auch, du nimmst mir nicht böse, wenn ich manche Sachen sehr zynisch formuliert habe. Tschüssi!